Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.
Hallo, hier ist der Big End Sports Podcast. Heute mit Michael Hoffmann, Präsident vom Ice Cross Downhill Verband in Deutschland sozusagen. Hallo.
Hallo Patrick. Hallo.
Bevor wir hier Ice Cross Downhill erklären und dazu kommen, was das kann und was das nicht kann und was man damit alles machen kann, musst auch du die drei Fragen beantworten, die hier jeder kriegt. Die erste ist, wer ist für dich der größte Sportler aller Zeiten?
Ja, das ist gleich mal eine super schwierige Frage. Und
sagt jeder.
Ja, sagt jeder, ganz genau. Und ich habe dann auch, ich höre ja eure Podcasts gerne und häufig dann auch mit. Und da kommen ja dann Namen wie Steffi Graf, Michael Schumacher und so weiter. Die habe ich schon gehört. Ganz interessant. Und ich muss sagen, ich kann dir die Frage gar nicht so auf Anhieb und auch nicht mit ein paar Überlegungen beantworten. Weil ich bin der Meinung, es gibt so viele Sportler auf der Welt und es gibt viele verschiedene Zeiten, du hast verschiedene Voraussetzungen und für mich ist eigentlich jeder Sportler ein großer Sportler, der ja seinen Sport mit Leidenschaft macht, Spaß dran hat. Natürlich gehört Erfolg auch dazu, logisch, ja. Klar. Denn dann will ich jetzt nicht irgendwie einen Fußballer vielleicht hervorheben, weil er Fußball ein bisschen bekannter ist in Deutschland. Ich denke, da gibt es ganz viele kleinere Sportarten, wie wir auch im Icecross Downhill, wo du extrem viel Zeit und Leidenschaft reinstecken kannst und auch musst, um den Sport auszuüben, weil eben die Voraussetzungen vielleicht ein bisschen schwieriger sind. Deswegen, für mich ist es eigentlich, wenn ich über einen erfolgreichen Sportler nachdenke, dann ist es der Sportler, der die Sparkling Eyes irgendwo ausstrahlt und Spaß hat, Erfolg hat und auch den Zuschauer irgendwo fesselt mit seinem Sport, den er macht.
Also hast du dir überlegt, du nimmst so die Beschreibung eines erfolgreichen Sportlers, was ich auch vollkommen richtig und cool finde. Der Typ, der, um es mit Sylvester Stallone und Rocky zu zitieren, das Auge des Tigers hat. Und die Leute mitreißen kann und dem man halt dann am Ende des Tages echt zujubelt, gefühlt bei allem, was er einigermaßen erfolgreich umsetzt.
Ich denke, das trifft es ganz gut. Also nur an Erfolgen kannst du schlecht jemand messen, sondern das ist ja wie ein Eisberg. Es ist nachher ganz, ganz viel unten dran. Vorbereitungszeit, Trainingszeit, Einsatz. Jeder Sportler, der jetzt gerade zuhört, wird das sicher bestätigen können. Du gehst nicht einfach auf den Platz und machst da dein Ding, sondern du hast Misserfolge. Und auch die gehören dazu. Also wenn du keine Misserfolge hast, dann lernst du nicht draus. Und deswegen ist es ist für mich eher eine Beschreibung, ohne da jetzt jemand einen großen Namen hervorzuheben.
Nein, es ist vollkommen richtig und ich finde es super, dass endlich mal einer das genau das auch sagt, weil auch mit dem Verlieren, ich meine, du kannst erst wirklich gewinnen, wenn du verlieren gelernt hast.
Absolut.
Ja. Also ist ja zum Beispiel, denke ich, das Geheimnis der deutschen Fußball-Weltmeisterschaftself gewesen. Die haben gewonnen und die haben auch so gewonnen, dann nachher, weil sie vorher das Verlieren gelernt haben und zwar in allen möglichen brutalen und nicht brutalen Facetten in den Weltmeister- und Europameisterschaften vorher. Ich glaube, wenn das nicht so passiert wäre, wäre das auch nicht passiert.
Absolut, absolut, ja. Ja, das ist eigentlich ein guter Vergleich. Den kannst du so machen, ja.
Deswegen ich auch mit der WM in Russland überhaupt kein Problem habe, außer dass es einfach schlimm anzugucken war.
Ja, du, das war jetzt, nicht so eine tolle WM. Man hat auch da viel draus gelernt, wobei ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob da alles so jetzt super besser ist. Aber auch schauen das war es sicher wert, mal erlebt zu haben.
Ja. Die nächste Frage wäre dann, was ist für dich das größte Sportereignis, an dem du je teilhaben durftest? Da zählt halt auch dein Erlebnis bei den Bundesjugendspielen zu. Beziehungsweise, dass du mal nachts irgendwann aufgestanden bist für etwas, was sich zwar statistisch gelohnt hat, aber der Kaffee nicht wert war, der da warm auf dem Tisch stand.
Das ist jetzt eigentlich relativ deutlich. Das war 2014, bei dem einen oder anderen klingelt vielleicht jetzt schon, oder klingelt das? Das war ein spontaner Abend, wo wir mit Arbeitskollegen ein Public Viewing gemacht haben, Deutschland gegen die USA im Fußball. Mhm. Damals war es noch nicht klar, dass wir ja die Gruppenphase überstehen. Und ich habe mir dann einfach spontan, habe vielleicht schon 2 Bier getrunken gehabt, oder 3, dann spontan einen Flug gebucht nach Rio de Janeiro. Mhm. Und dort bin ich dann 2 Tage später hingeflogen. Hatte noch kein Ticket für ein Spiel. War ja auch noch ein ziemlich spannendes Spiel gegen, ich glaube, Algerien war das, wo das noch auf der Kippe stand, ganz zum Schluss, ob wir weiterkommen. Das hat dann geklappt. Und vor Ort habe ich es dann irgendwie geschafft, ins Stadion reinzukommen, bei dem 1-0 gegen Frankreich. Habe dann gemerkt, oh, mein Rückflug, der war deswegen so günstig, weil der genau während dem Halbfinale ist. Oh, da muss ich jetzt was dann machen. hab dann durch den ein oder anderen herbeigeführten Zufall dann ein Ticket bekommen fürs Halbfinale. Und bin dann nach Belo Horizonte mit dem Bus gefahren, mit ein paar Leuten, die ich dann kennengelernt habe vor Ort, ein paar anderen deutschen Fans. Und dann haben wir zusammen das 7-1 live in Belo Horizonte, relativ weit vorne vom Tor, erlebt. Und das war Gänsehaut von Anfang bis Ende. Also da hast du schon Kilometer vor dem Stadion die Fans, die dort waren von Brasilien. Das ist so eine Leidenschaft gewesen. Noch im Stadion, ich werde nie vergessen, die Nationalhymnen von beiden Mannschaften. Also ich glaube, wir waren 30.000 oder 40.000, 3 bis 4.000 Deutsche und der Rest waren Brasilianer. Also Brasilien war natürlich deutlich lauter am Anfang.
Das ging relativ schnell runter, glaube ich.
Ging runter, ganz genau, ganz genau. Aber Wahnsinn, das war ein Erlebnis, das werde ich ja so schnell oder wahrscheinlich nie vergessen. Ja.
Ich gehe davon aus, du hast doch alle Tore gesehen. Das war bei unserem Viewing einem nicht vergönnt. Der ging nämlich nach dem 1-0 auf Toilette und kam wieder und hat gefragt, was passiert ist.
Ja, ich war.
Da stand es dann irgendwie 4-0.
Ja, also ich habe auch 2 nicht gesehen. Ich war auch mal ganz kurz draußen.
Ja, und der kam auch nur wieder und hat gedacht, irgendwie, also so weit war das jetzt nicht.
Ja, stimmt. Ich habe auch das Gefühl gehabt, ich war nicht so lange weg, aber die wollten mich eigentlich dann wieder wegschicken. Und gesagt, das hat funktioniert.
Geh mal, wir brauchen noch irgendwie 10 Stunden. Genau.
Geh nochmal Bier holen, ganz genau. Nein, aber das ist so ein, ich kann mich noch an die Pause erinnern, da war eigentlich Totenstille von den Brasilianern und das war während der Pause so. Und nach dem Spiel hast du ein riesen Militäraufgebot gesehen. Also wir wurden da in den Weg geleitet, dass wir möglichst wenigen Brasilianern begegnen. Auf Sicherheit, ja, also wirklich alle mit Maschinengewehre, war schon eindrücklich. Auf der anderen Seite, die Brasilianer, die waren da eigentlich überhaupt nicht böse, die sind eigentlich gekommen und haben uns Fans beglückwünscht und gesagt, hey, das ist klasse und wir haben es nicht verdient. Ihr müsst jetzt einfach eins machen, Argentinien platt machen im Finale. Ich glaube, da war das zweite Halbfinale noch nicht durch, aber die haben es schon geahnt und haben sie einfach gesagt, mach die Argentinier Platz. Das,
ja, auch ein bisschen Völkerverständigung und das ist ja auch hier so angekommen, dass das alles sehr easy war.
Total, total. Ganz tolle und Zeit.
Die letzte Frage, ich meine natürlich ist Ice Cross Downhill wahrscheinlich deine erste und liebste Sportart. Was ist denn die zweite, die du sonst noch so machen würdest, wollen, tun?
Ja gut, ich habe von klein auf Eishockey gespielt. Ich glaube, mit 4 Jahren war ich auf dem Eis. Liegt jetzt nahe zum Ice Cross Downhill. Die meisten Fahrer kommen ja vom Eishockey. Ich meine, du kannst ja nicht einfach so aufs Eis und Downhill fahren. Du musst ja ein bisschen Schlittschuh fahren können. Und deswegen, Ja, ich wollte auch mal, bis ich, glaube ich, 16, 17, 18 war, wollte ich auch mal Profi werden. Das hat nicht geklappt mit dem Eishockey. Da hat mir dann stocktechnisch doch ein bisschen, ja, ich sag jetzt mal, das Können gefehlt.
Ja, und die Zeit der Goons ist ja seit 30 Jahren vorbei, oder so.
Ganz genau, ganz genau. Den gibt's nicht mehr, ja. Nein, und aber dennoch, klar, Eishockey ist immer noch meine Leidenschaft. Also ich verfolge immer noch die DL und auch die zweite Bundesliga sehr rege und spiele auch jetzt immer noch Eishockey aktiv, nicht nur in der Hobbymannschaft. Und ich denke, das werde ich auch so machen, solange ich das kann. Und ein bisschen schwierig natürlich mit den Spielen dann im Winter, das mit dem Icecross zu vereinbaren, weil die Saisons überschneiden sich natürlich. Und wenn ich jedes Wochenende an einem Rennen bin im Winter, dann kann ich da die ersten Spiele mitmachen. Und wenn ich in die Playoffs komme, dann war es das auch.
War schön.
Ja, genau, war schön. Da komme ich dann zur Abschlussfeier, das ist auch immer schön. Ja, deswegen Eishockey, ganz klar, da schlägt mein Herz immer noch dafür. Und zudem habe ich vor 4 Jahren noch angefangen, Golf zu spielen, damit ich auch im Sommer ein bisschen was Sportliches zu tun habe. Und das Golfen hat mich jetzt eigentlich auch ziemlich gepackt.
Okay, ja. Das hört sich ja ziemlich aktiv an. Aber wir haben ja jetzt schon ein paar Mal Icecross Downhill erwähnt. Neben der Tatsache, dass es auch ein echter, relativ sperriger Begriff ist, der meiner Meinung nach aber das Ganze durchaus beschreibt. Mhm. Was zur Hölle ist Icecross Downhill?
Ja, das ist die klassische Frage, die wir meistens im Winter dann gestellt bekommen, wenn die Saison losgeht und mal die Medien wieder aufschlagen auf einmal. Icecross Downhill. Stell dir vor, du bist zu viert auf einem Stahlgerüst oder in einem Skigebiet auf einem sehr großen Hügel. Du guckst eine Bahn runter, ähnlich wie eine Bobbahn, vereist, hat eine Bande. Meistens, es gibt in den Skigebieten auch Strecken ohne Bande, ist aber in der Regel Natureis oder Artificial Eis, also mit einem Kühlsystem, so ähnlich wie auf einer Eisbahn. Nur es geht einfach, es geht downhill, du hast Sprünge dabei, du hast Wellen dabei, du hast Step-Ups, Step-Downs, Kurven, Wall-Rides, teilweise auch ein Spine, also so ähnlich wie beim Skicross hat vielleicht der ein oder andere schon gesehen, dass es dann mehr oder weniger Hindernisse gibt, wo du drüber springen musst. Und stell dir vor, du bist da oben, siehst eigentlich 2 Meter Eis, siehst danach gar nichts mehr, weil also das Eis nicht mehr, weil dann eben der erste Drop kommt. Also du springst da ins Ungewisse sozusagen rein. Dann gibt's ein Startsignal, Riders ready, 5-Second Warning. Und innerhalb von den nächsten 5 Sekunden kann das Startsignal wann auch immer kommen. Und dann geht's los und dann fährst du so gegen die anderen 3 diese Strecke runter und musst einfach gucken, dass du erstens nicht hinfällst. Weil wenn du hinfällst, ja klar, hast du schon mal einen Nachteil, sind die anderen schneller. Zweitens musst du einfach schauen, dass du mindestens Erster oder Zweiter wirst, weil von diesen 4 kommen dann immer die nächsten oder die ersten 2 in die nächste Runde. Und du darfst dich nicht faulen, also du darfst deine Linie natürlich verteidigen. Also es kommt natürlich zu Crashes, es kommt zu Körperkontakt, es ist ein körperbetonter Sport, definitiv, aber du darfst jetzt nicht den anderen wie beim Wrestling irgendwie wegziehen oder die Beine in die Haxen fahren oder so. Das wäre natürlich super gefährlich. Du fährst dort mit bis zu 75 km/h. Fährst du eben Downhill und hast im Prinzip quasi eine Eishockey-Ausrüstung an, ein bisschen abgewandelt. Die meisten von uns tragen jetzt einen Motocross-Helm. Ja, da fährst du runter und willst einfach ganz schnell ins Ziel kommen und Erster oder Zweiter werden.
Ja, ganz schnell ins Ziel kommen, Erster oder Zweiter werden. Wird sich chillig an. Machen wir mal locker. Was das doch so alles beinhaltet, warum das nicht so locker ist und worum es war, im Großen und Ganzen geht und was eure Challenges und Herausforderungen so im alltäglichen Geschäft sind, Darüber reden wir nach einer kleinen Werbepause. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder, der Big in Sports Podcast. Mit Michael Hoffmann von Ice Cross Downhill, so heißt's. Wir haben gerade darüber gesprochen, was Ice Cross Downhill ist. Und das klang ja relativ einfach. Fährst einen Berg runter, springst ein paar Sachen rüber und runter, schubst ein bisschen die Leute durch die Gegend und wirst Erster. So ist das aber jetzt mitnichten. Was sind denn so die Herausforderungen, die grundsätzlich Ice Cross Downhill, das Ice Cross Downhill Geschäft sozusagen mit sich bringt für euch?
Ja, die Herausforderungen, du sprichst das an. Das sieht im Fernsehen, wir haben relativ viel Medienpräsenz, muss ich sagen. Da sieht das immer gut und einfach aus. Ja, du fährst da einfach runter. Ich denke aber mal, die größte Herausforderung ist es bei uns, du kannst nicht einfach zum Training gehen, mal am Abend eine Stunde trainieren oder ins Stadion oder auf dem Platz oder so, sondern bis so eine Strecke mal steht, ist relativ viel Zeit, Aufwand und auch Geld benötigt. Relativ viel Aufwand quasi im Voraus musst du schon bringen, dass du überhaupt so eine Strecke fahren kannst. Also wir haben ja verschiedene Formate. Es gibt die ATSX 1000er Rennen. Das sind quasi die WM-Rennen, wo du dich qualifizieren musst dafür, wo du im Nationalteam sein musst. Mhm. Und das sind meistens Strecken, die sind, oder in der Regel Strecken, die sind auf einem Stahlgerüst quasi durch die Stadt aufgebaut. Das sind auch die, die man meistens im Fernsehen gesehen hat oder sieht. Und da sieht man eben, es geht durch die Stadt und da musst du dieses Gerüst, das musst du bauen. Das sind irgendwelche 20.000 Stunden Arbeit, die da pro Event rausgehen. Dann brauchst du natürlich die Kühlmatten, musst das Eis präparieren, und da hast du schon mal eine 6- bis 7-stellige Summe, die drauf geht, und da kostet dich natürlich jede Stunde, die du die Strecke weiter stehen lässt, immens viel Geld. Und wenn da mal 200 Leute drüber gefahren sind, musst du das Eis ja wieder machen. Und da gehst du nicht über Meister.
Die passt da, glaube ich, nicht runter.
Ja, passen vielleicht schon, aber ich glaube, die Zamboni hat jetzt nicht so eine, so einen Offroad-Charakter. genau, das ist. auch nicht schlecht, ja. Nein, also bei den großen Rennen ist es schwierig, dass es relativ kostenspielig ist und dass du relativ viel Vorlaufzeit brauchst. Und da brauchst du natürlich eben dann große Sponsoren im Hintergrund. Wir hatten jetzt der Erfinder des Sports und der größte Sponsor, der ist die letzten Jahre, wir kennen ihn alle, Red Bull. Jetzt wird der eine oder andere nicht so begeistert sein, der ein oder andere findet es eben dann doch toll. Wir sind super dankbar, dass uns das Unternehmen die letzten Jahre eigentlich so massiv unterstützt hat, weil ohne diese Unterstützung, ohne die Organisation Manpower wäre das gar nicht möglich gewesen, überhaupt solche Rennen zu organisieren. Das sind die großen Rennen. Dann hast du noch das Format mit den 500ern und 250er Rennen. Das sind dann quasi einfach kleinere Strecken. Die sind dann meistens im Skigebiet und die sind dann von den Verbänden, von den Landesverbänden, also von uns jetzt organisiert. Und dort hast du die Herausforderung, ja, du brauchst ein Gebiet, wo du das machen kannst. Dann in Deutschland relativ schwierig, weil wir, also mit Natureis, weil wir haben nicht so viele hohe Lagen, wo du jetzt Eis machen kannst, wo du sicher weißt, hey, das ist nachher auch, das bleibt Eis. Also irgendwann schmilzt das halt gerne weg. In Russland ist das ein bisschen einfacher, in Kanada und USA, da geht das schon. In Finnland natürlich auch. Aber auch dort, du musst eine Bande bauen, im Idealfall tust du die Features im Sommer schon vorbereiten. Auch das braucht wieder Manpower. Brauchst da auch wieder Leute, die es machen, Sponsoren, die es machen, die mit unterstützen. Und auch dann hast du die Unterhaltung für den Track. Also du musst dann eigentlich auch jede Nacht hingehen, wieder Wasser drauf machen, schauen, dass das eben schön befahrbar ist. Ja, wenn die Strecke mal steht, dann ist es gut, dann kannst du ein Event machen. Das funktioniert auch immer relativ gut nach dem vielen Aufwand. Aber dennoch hast du dann eine Strecke. So, jetzt hast du aber weltweit Starter. So, wie viele Strecken haben wir weltweit? Jetzt sage ich mal, in Finnland gibt es ein paar Strecken, die immer mal wieder gebaut werden. Die Amerikaner, die Kanadier, die setzen sich dafür immer wieder ein, dass es ein, zwei Strecken gibt. In Österreich arbeiten wir mit dem Rodelverband zusammen. Dort gibt es eine Strecke, die wir mit den Rodlern zusammen benutzen. Da sind die Österreicher sehr, sehr motiviert. Mhm. Aber dann musst du, also du als Athlet musst da irgendwo ja hinkommen. Auch dann hast du wieder das Problem. Du kannst nicht einfach, wenn du jetzt in Nordrhein-Westfalen wohnst zum Beispiel, einfach mal am Abend schon hin, sondern du musst dort eine große Strecke hinlegen. Und dann bist du da eine Woche für ein Trainingslager, aber kannst halt auch nur dann hin, wenn halt die Strecke dann eben parat ist. Okay. So. Und deswegen die Infrastruktur, das ist eigentlich so die größte Herausforderung von uns, weil ich bekomme über unsere Webseite, also wer Interesse hat, kann gerne auf unsere Webseite schauen und sich mir dort eine Mail zukommen lassen. Wir suchen immer neue,
gibt's auch noch in den Show junge Notes, Fahrer. Damit jeder weiß, wie man auf dich zukommen kann.
Sehr gut. Genau, also ich kriege immer wieder ganz viele Anfragen von ganz vielen jungen Sportlern, die vom Eishockey kommen und die Lust haben, und wo ich auch immer sage, hey, komm, probier das aus, du hast das Zeug dazu, du bist Eishockeyspieler, einfach ausprobieren, das kann funktionieren, das wird auch jeder, der kommt, macht Spaß, aber das Ding ist halt, du musst als Athlet, musst du das irgendwo finanzieren und du musst halt dann auch kommen und wir haben jetzt 1 bis 2 Termine in Österreich pro Jahr. Und die sind meistens am Anfang der Saison. Und dann werden alle aufmerksam für die nächste Saison. Und dann das nächste Rennen ist dann halt meistens in Finnland, in Russland. Und dann muss ich halt sagen, ja, kommst du, wir treffen uns dann in St. Petersburg. So, wie komme ich dann? Ja, du musst ein Visum und dann musst du das machen und das machen. Das macht es ein bisschen anspruchsvoller als jetzt, die ein oder andere Breitensport.
Der Eisschnelllauf kann ich gefühlt vor der Haustür machen. Da gibt's ja relativ viele Möglichkeiten und zur Not, die Niederlande sind auch nicht so weit.
Stimmt, ja.
Oder Österreich oder die Schweiz. Also irgendwo wirst du was finden, was in deiner Nähe ist. Eishockey ähnlich. Gibt's auch gefühlt überall auf irgendeinem Niveau. Aber für euch, ich meine, das ist ja nicht nur wie beim Eisschnelllauf irgendein Rundkurs, wo du im Kreis fährst, sondern sagtest du ja schon, da sind Drops drin, da sind Steilkurven drin und was weiß ich. Das baust du nicht mal eben auf so einer Eisschnelllaufbahn auf. Könnte auch ein bisschen gefährlich werden, davon mal ganz abgesehen. Das muss ja irgendwo sein, das kannst du nicht, ich sag mal, in Herne bauen. Dann hast du vielleicht 2 Tage im Jahr eine Ahnung von Eis auf der Strecke. Und das war's. Es sei denn, du machst da draus Natureis, wie manche Eislaufbahnen, die draußen sind, beziehungsweise Artificial-Eis, was dann so ist wie bei Eislaufbahnen, die draußen sind. Aber die sind ja auch relativ teuer. Und auch die haben nicht das ganze Jahr Eis, weil, sagen wir mal, in Nordrhein-Westfalen wird es öfters mal über 0 Grad.
Ja, das geht schon. Also wir hatten auch schon Rennen in Marseille unter Palmen. Das hat auch schon, ich glaube vor 3 Jahren, also wir hatten 2-mal waren wir eben in Frankreich, in Marseille und da war es auch warm und auch in Yokohama in Japan vorletztes Jahr hatten wir, glaube ich, 21 Grad, also wahnsinnig. das hat funktioniert. Aber warum hat es funktioniert? Wir hatten das Artificial Ice und du hast dann Leute gehabt, die dafür arbeiten. Und ich meine, jeder von uns, wir sind alle im Ehrenamt. Wir machen das, weil wir da Lust drauf haben und Freude dran haben. Und es ist auch so, jeder Athlet, oder die meisten Athleten, die vor Ort sind, die helfen dann auch mit am Abend noch, machen die Strecke sauber. Ich meine, stell dir mal vor, das schneit auf einmal 20 Zentimeter. Den Schnee musst du auch noch entfernen, gell? Das ist das Nächste,
das ist was dann richtig kommt.
Und also jeder hilft mit, sehr fleißig, definitiv. Auf der anderen Seite, du brauchst einfach die Manpower und das macht es natürlich einfacher, wenn du mehr Manpower hast. hast. Und da musst du als, ich sage jetzt mal, als Präsident von den Verbänden oder auch als Mithelfer, da musst du Zeit investieren. Und wir machen das ja alle nebenberuflich. Also ist auch der Zeitfaktor irgendwo für die Sponsorensuche, ist sehr aufwendig. Ich meine, der Sponsor hat mega coole Bilder nachher. Wenn da jemand sagt, hey, ich beteilige mich, dann kann ich eine Bande aufstellen, ist 30 Meter mein Logo zu sehen. Also wir haben da extrem viele Möglichkeiten. Wir können auch eine Kurve zum Beispiel branden. Das ist dann die Big in Sports Action-Kurve.
Ja, also aber nur die Kurve, wo es möglichst viel kracht, möchte ich meinen, weil da ist länger im Bild.
Ja klar, die ist aber teurer, gell? Nein, also wir haben mega viele Möglichkeiten, aber eben, wir haben halt einfach nicht diese super vielen Mitglieder und super vielen Mithelfer, einfach weil der Sport natürlich noch relativ jung ist und wir sind ja alle verteilt irgendwo. Wir können uns nicht am Abend mal auf ein Bier treffen. Das ist natürlich jetzt, ich sag jetzt mal, mit Covid und den digitalen Medien ein bisschen sowieso einfacher geworden. Ja, nee, eher einfacher. Man gewöhnt sich ja jetzt dran an die.
Ach so, ja, das ist richtig.
Online-Meetings, aber nichtsdestotrotz, eben Zeit, das ist immer der Faktor. Du brauchst, ja, das, wenn du dort 30 Tage, 30, ich sage jetzt mal Arbeitstage investierst wird, oder vielleicht auch 40 im Jahr in deiner Freizeit, dann ist das schon am Limit irgendwo, was du neben einem 100%-Job machen kannst. Und dann kommen dir noch die Rennen dazu, wo du selber noch die Rennen fahren musst. Und ja, das ist alles eben dann ja nicht einfach, aber wir geben alle unser Bestes und bin immer der Meinung, es ist großartig, was wir da mit den wenigen Organisatoren doch jedes Jahr auf die Beine gestellt bekommen.
Ja, so. Es ist auf jeden Fall großartig. Also wer die Videos schon mal gesehen hat im Internet, da werde ich auch mal vielleicht das ein oder andere in die Shownotes verlinken. Auf jeden Fall werde ich ein Video verlinken, wo Eishockeyspieler mal einfach so im Test die Piste runterfahren wollen. Beim ersten Drop sitzen die auf dem Hintern und lassen sich langsam runter. Weil, wie du schon sagtest, du siehst nicht, wo du hinfällst am Ende des Tages. Es ist ein bisschen gefährlich. Also es kommt auf jeden Fall auch in die Shownotes. Ich selber habe das mal per Zufall in St. Paul gesehen, so ein Red Bull Crashed Ice Event vor Ewigkeiten. Das sah eine Woche aus, als würde da ein Weihnachtsmarkt gebaut, weil da gehämmert wurde und Gerüste gebaut wurden. Keiner wusste genau, was los ist. Dann 3-4 Tage vorher kriegtest du das mit, dann hing da mal irgendwo ein Plakat, was da los ist. Und dann ist dieser Event, da jagen Leute den Eiskanal, sage ich mal, runter. Es ist eine Riesenstimmung. Jeder sagt, die Jungs, die da runterfahren, sind total bekloppt. Ihr macht ja auch dann eventuell nochmal so ein bisschen Show beim Springen mit Hände an die Füße und so weiter, wenn Zeit ist. Es ist ein Riesen-Event. Es ist einfach klasse anzusehen. Du hast auch ein verstehbares Regelwerk und nicht, du musst noch das nachgucken und so weiter. Der Erste, der unten ist, hat gewonnen. Fertig. Ja, genau. Auch wenn der Kopf über durchs Ziel rutscht.
Genau. Ja, na, nicht ganz. Die Kufe zählt. Du kannst, wenn du fliegst.
Bei dem Rennen, was ich gesehen habe, hat es irgendwie in der letzten Kurve richtig gekracht und er war derjenige, der als erster durchs Ziel gerutscht ist und zwar auch mit der Kufe.
Okay, ja.
Die immer mal so 1,70 Meter nach seinem Kopf kam.
Ja, das kann, wenn du schlau machst, geht das schon. Und kann aber auch mal blöd ausgehen.
Das ist richtig. Es ist auf jeden Fall Riesen-Action. Es ist es auf jeden Fall wert zu gucken. Und sich damit auch auseinanderzusetzen, weil ich denke, das ist ein Sport mit Zukunft, der auch viel den Wintersport oder die Wintersportarten attraktiver macht, als sie im Allgemeinen, wir kennen ja das Olympische Programm, sind. Und da kommen wir dann gleich drauf nach der Werbung, wie es denn so mit euren internationalen olympischen Ambitionen aussieht und wie das denn im Moment so ist. Bis gleich. Hallo, da sind wir wieder beim Big in Sports Podcast, heute mit Michael Hoffmann vom Ice Cross Downhill, warum ich jetzt Ice Chris sage, ist auch egal, Ice Cross Downhill. Wir haben gerade darüber gesprochen, was es ist und wie es so läuft. Und ich meine, das ist ja eine Sportart, die würde passend ins, in Anführungsstrichen, neue olympische Programm passen. Da gibt es jetzt Ski-Cross, Border-Cross, gefühlt alles mit Cross und alles, was nicht gefühlt Dressurreiten auf Eis ist und langweilig. Da soll mehr Pep rein, mehr Stimmung und mehr die auch populäreren Sportarten hofiert werden. Warum seid ihr noch nicht bei Olympia? Also nächsten Februar.
Ja, das hat mehrere Gründe. Unser Sport, der ist noch relativ jung. Seit 2001 gibt es den. Hat damals angefangen in Stockholm. Und das waren bis 2009 waren das eigentlich Events. Das war kein richtiger Sport, das waren Action-Events. Die sind auf Eurosport damals übertragen worden, teilweise. Damals gab es noch DSF, das Sport 1. Einmal kam es sogar auf Kabel 1 und dann waren das einfach eben diese Action-Events. Und da gab es 1 bis 2 Rennen pro Jahr und that's it. Und das waren auch nur die Großen. Das hat sich total geändert in den letzten Jahren. Also es hat sich jetzt, seit 2010 gibt es offizielle Weltmeisterschaften. Seitdem ist es ein offizieller, richtiger Sport, der auch professionell geführt wird. Der erste Weltmeister ist übrigens ein Deutscher mit Martin Niefringnecker.
Okay.
Sind wir natürlich ganz stolz drauf, dass wir den aus Deutschland stellen durften. Ja, und seitdem hat sich der Sport mega entwickelt. Also eben damals eine Kategorie, ein Rennen, jetzt mittlerweile mit nationalen Meisterschaften. Es gibt dann den internationalen Verband, die ATSX, die sehr professionell geführt wird, wo ganz, ganz, ganz viel mit auch organisiert wird. Alles natürlich auch im Ehrenamt. Dann gibt es seit einigen Jahren mehrere nationale Verbände. Da ist zum Beispiel Finnland dabei. Dort sind relativ viele Aktive. Wir haben in Deutschland unseren Verband seit, ich glaube, 2016. Ich bin mir gar nicht sicher, wann wir den gegründet haben. 16 oder 15 sogar. Dann Österreich, Frankreich und so weiter. Und das entwickelt sich und das IOC ist auch auf uns schon zugekommen, hat gesagt, hey, wir würden euch gerne dabei haben. Ist natürlich für uns klasse, weil wir kämpfen darum. Ist wirklich ein internationaler Kampf, den wir zusammenführen. Also da ist auch nicht das eine Land gegen das andere, sondern wirklich da versuchen wir uns relativ viel miteinander abzustimmen, uns gegenseitig zu unterstützen. Also wir kämpfen darum, dass wir eben nicht mehr einfach eine Action-Sportart sind, sondern da steckt richtig was dahinter mit der Saisonplanung und auch die Athleten. Wir haben einige Athleten, die fokussieren sich fast nur noch auf den Sport. Ich meine, leben kannst du damit natürlich immer noch nicht. Preisgelder sind, ja, gibt es, aber sind jetzt nicht so, dass man davon leben kann. Aber dennoch hat einige oder viele so gepackt, dass sie das machen wollen, als ihr ja in ihrem Leben einfach. Und deswegen, wir sind dran. Es gibt aber einige Hürden, die uns der IOC natürlich berechtigt stellt. Also du musst eine gewisse Anzahl an nationalen Verbänden einbringen, du brauchst eine gewisse Mitgliederanzahl, du brauchst eine Jugendarbeit. Und das zauberst du nicht einfach so her. Also bei der Jugendarbeit, wir haben Juniorrennen, also es gibt die bis zu 21, haben wir die Kategorie Juniors, die sind auch die komplette Saison dabei. Aber genau da kommen wir wieder.
Anfangen die Kids?
Mit 16 darfst du auf die Strecke. Also mit 16 darfst du in dieser Kategorie mitfahren. Und wir machen aber auch Kids-Events. Also wir wollen eigentlich Kinder schon relativ früh auf die Strecke nehmen. Natürlich auf den einfachen Parts dann, wo du ein bisschen einen Roller vielleicht mal hast. Jetzt nicht die großen Sprünge, wo du 9 Meter weit springst und 4 Meter runter.
Dann findest du das Kind nachher nie wieder.
Ja. Stimmt, ja. nein, also wir versuchen da sehr viel Nachwuchsarbeit zu machen. Du musst einfach die Leute an die Strecke bringen, sind wir bei der Schwierigkeit vom Anfang. Aber es kommt extrem gut an, muss ich sagen. Wir haben in Polen zum Beispiel, da gibt es eine die machen dann auch auf dem flachen Eis, die stellen da einfach Hindernisse auf dem flachen Eis auf, wo du drüber springen musst. Mhm. Und die machen da alle 2 Wochen, machen die dann Kids-Events. Das ist wahnsinnig, was für eine positive Energie da entsteht. Aber wir sind halt noch nicht so weit, dass wir das insgesamt so ausgebaut haben, dass wir die Kriterien erfüllen, gerade die Mitgliederanzahl. Das nächste ist die Frauen, ja. Wir wollen die Frauen in den Sport bringen. Das ist ganz absolut wichtig, dass wir ja nicht nur Männer haben, die da den Sport machen, sondern auch Frauen aus den ganzen Ländern. Ich muss sagen, Finnland, USA, Kanada, die haben schon sehr, sehr, sehr viele Frauen. Bei uns in Deutschland, ja, ich sag jetzt mal so, da ist das Interesse noch relativ gering. Also ich habe immer mal wieder 1, 2 Anfragen jedes Jahr, aber aufgetaucht ist meistens eben keiner. Und ich sage immer, hey, wenn deine Frau ist, Schlittschuh fahren kann, Eishockey vielleicht im Hintergrund hat, hey, komm zu uns, du hast extrem gute Chancen, direkt mal auch mit vorne reinzufahren, weil du hast gar keine Konkurrenz bei uns. Und wir können dich da pushen, wir können dich trainieren, coachen. Also jetzt als Frau einzusteigen, ist eine mega gute Zeit. Genauso auch als Junior, weil wir haben zu wenig Juniors,
also kurzer Aufruf, die aktiv mitfahren. Mädels, eure Karriere liegt im Ice Cross Downhill, da könnt ihr noch was bewirken und vielleicht ja auch irgendwann Olympiasieger werden. Nein, meldet euch, es macht mit Sicherheit Spaß und genauso Kids, haut rein, das ist mit Sicherheit kein schlechter Sport.
Absolut, absolut. Und ja, also wir hoffen oder wir arbeiten dran, dass wir ja die nächsten Monate und 1, 2 Jahre die Bedingungen erfüllen. Das sind eben Jugendarbeit, Frauen mit dabei und genügend Länder, die dabei sind. Was natürlich dann auch noch so ein bisschen ein Hindernis ist, die Franzosen haben das vorgemacht. Die Franzosen gehören dem Skiverband an. Mhm. Wir gehören noch nirgendwo an. Das ist so ein bisschen ja auch eine Schwierigkeit. Das heißt, Fördergelder gleich null. Wie gesagt, also Sponsor oder die Gelder, die kommen aktuell von mir privat und von ein paar Groschen, sage ich jetzt mal, Mitgliedsbeiträge, aber damit kann ich unsere Webseite bezahlen und ein bisschen mehr noch. Das war es aber dann auch. Ja, von dem her, sag ich mal, da haben wir noch ein bisschen Hausaufgaben zu tun.
Wie habt ihr schon Verbände angefragt? Oder habt ihr noch gar nicht?
Wir haben schon angefragt, den einen oder anderen. Da gab es auch schon Gespräche. Ich meine, für uns, wir denken da relativ viel drüber nach. Also wenn du ein kleines Kind Videos zeigst, der guckt sich Eisschnelllauf an, der guckt sich Eishockey an und der guckt sich dann vielleicht ein paar andere Sportarten an, guckt sich Eisschnelllauf an. Dann wirst du zu 99% strahlende Augen sehen bei Ice Cross Downhill, weil da einfach Action ist. So. Und deswegen ist eigentlich unsere Überlegung, dass wir uns da untereinander mit anderen Verbänden unterstützen können. Ja. Anerkennen uns viele andere Sportarten noch nicht so, dass sie uns mit aufnehmen wollen. Das ist ja aktuell noch der Fall. Da können wir sicher noch ein paar Gespräche führen. Aber ich denke, wenn man sich da gegenseitig unterstützt, dann können wir Medienwirksamkeit mitbringen. Und du kannst auch zum Beispiel hingehen, bei jedem Eishockeyverein, bei jedem Eiskunstlaufverein kannst du sagen, hey, wir machen eine gesamthafte Ausbildung vom Nachwuchs. Und irgendwann kristallisiert sich heraus, ob der eine so ein bisschen mehr den Holzhacker-Stil hat, dann wird der Eishockeyspieler. ich denke jetzt einfach mal laut. Oder er ist ein bisschen mehr, jetzt sage ich mal, die Gazelle, dann wird er Eisschnellläufer. Und wenn er so ein bisschen mehr das Action-Blut hat, dann wird er Ice-Cross-Downhill-Athlet. So, solche Ideen sind jetzt quasi auf dem Tisch, auch ohne fertiges Konzept. Aber da denke ich, gibt's Möglichkeiten noch für jeden Eishockey-Verein, das mal in kleinen zu machen, mit kleinen Events. Wir haben jetzt auch einige jetzt leider wegen Covid konnten wir das nicht machen, aber wir wollten auch das ein oder andere Event machen auf flachem Eis, in Eisstadien, vielleicht mal eine Drittelpause bei einem zweiten Bundesliga- oder DL-Spiel, wo du dann mal ein paar Leute einfach über die Eisfläche jagst, so ein bisschen als Show, oder auch mal an einem Wochenende, wo du mit dem Nachwuchs von einem Eishockey-Team dann eine Challenge machst, über eine Rampe springst auf flachem Eis, das so. Ich denke, da können wir mit in die Verbände reinspringen, profitieren und die etablierten Sportarten können dann nochmal profitieren, indem sie ja gute Werbung schalten können und eben die Medienwirksamkeit mitbringen. Weil egal, wo wir auftauchen, es ist immer ein öffentlicher Sender dabei. Zeitungen sowieso. Also ich denke, Medien bringen wir definitiv oder ziehen wir an. Und das ist das, was wir mitbringen können aktuell, ja.
Also werde ich sie euch nächstes Jahr im Februar noch nicht sehen.
Nein, du wirst uns leider noch nicht sehen im Februar.
Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, da sind ja noch ein paar olympische Winterspiele zum Frieren. Du sagtest, du hast das ja auch schon erwähnt, Covid ist ja nicht nur bei euch ein Thema, da ihr aber wahrscheinlich, sag ich mal, mehr reist als ein Fußballteam, oder ein durchschnittliches Fußballteam, mit Sicherheit durchaus ein größeres, weil du kommst nicht überall rein. Also nach Kanada kommt im Moment gar keiner rein, gefühlt noch nicht mal die Post. Das ändert sich zwar jetzt gerade wieder ein bisschen, aber ja, wie läuft das denn bei euch? Also wie ist das denn letztes Jahr gelaufen, als es wirklich nirgendwo rein oder rausging?
Also letztes Jahr war es eher das Wetter, das uns Sorgen bereitet hat. Es war relativ warm. Da haben wir dann die ein oder andere Verschiebung von den Rennen gehabt, aber es hat insgesamt, haben wir eine tolle Saison gehabt. Wir hatten 2 Rennen in Japan, wir hatten 2 Rennen in Finnland, wir hatten in Österreich, waren in Frankreich, wo waren wir denn noch? Kanada habe ich schon gesagt, USA waren wir letztes Jahr. Also wir hatten eine tolle große Saison. Russland waren wir einmal waren wir in Russland, in St. Petersburg. Und mit dem vorletzten Rennen ist dann die Covid-Situation gekommen und dann wurde leider eben das Rennen in Italien auf der Seife Alm musste dann abgesagt werden, weil das war genau da, wo es dann in Italien angefangen hat. Wir sind übrigens gerade so aus St. Petersburg rausgekommen, wo sie dann die Grenzen zugemacht haben, haben wir Glück gehabt.
Okay.
Und dann
ein bisschen mehr Action.
Ja, definitiv. Ja, und dann wurde das leider das Saisonfinale in Moskau dann auch noch abgesagt. Aber ja, das sind 2 Rennen von vielen gewesen. Schade gewesen, aber wir haben dennoch sicher, ich glaube 10 Rennen haben wir durchführen können. Und das war eine großartige Saison mit tollen Erlebnissen, mit tollen sportlichen Ereignissen. Also Wahnsinn letztes Jahr, wie groß es geworden ist und wie die Community gewachsen ist. Jetzt dieses Jahr ist es ein bisschen schwieriger, weil, wie du sagtest, du kannst nicht reisen und du bist als Sportler mit deinem Verband auf dich alleine gestellt. Ich meine, ich habe dort versucht oder ich habe dort sehr viele Dokumente geschrieben, absegnen lassen. Wir haben sehr viel mit den Ländern auch gesprochen. Wo kannst du jetzt rein? Wo wirst du von der Quarantänepflicht dann eben ausgesetzt? Und das ging jetzt bei uns relativ gut, weil wir ein offizieller Verband sind in Deutschland. Jetzt ein Athlet aus anderen Ländern, wo es das noch nicht gibt, der hat sich ja ein bisschen schwieriger gehabt. Also zum Beispiel in Estland gibt es Fahrer. Ja, das war schwierig, die können sich nirgendwo anhängen. Ja? Aber auch für uns, wir haben das jetzt in den Verbänden so entschieden, dass wir kontinentale Ligen organisiert haben. Also es gibt die Liga Nordamerika, hat leider nur ein Rennen stattgefunden in den USA. Leider konnten die Kanadier nicht rüber, also waren es eigentlich nur Amerikaner. Dann haben wir die Liga Europa. Dort gab es ein Rennen in Österreich und es hätte eins in Frankreich geben sollen. Das Frankreich-Rennen wurde dann nach Österreich auch verlegt, auf der gleichen Strecke. Somit haben wir dort 2 Rennen gehabt. Es war nicht so, dass der größte Mix. Und hat toll funktioniert, muss ich sagen. Also vor Ort, wir haben dort uns in Gruppen eingeteilt, tägliche Tests gemacht im Testzentrum vor Ort. Und das alles so ein bisschen aus dem Kleinen heraus selber organisiert, natürlich dann abgesprochen mit den Behörden. Hat toll funktioniert, muss ich sagen, echt. Und dann gibt's noch die die finnische Liga, das ist eine eigene kleine Liga, einfach weil du nicht nach Finnland kommst. Finnland hat immer so Sonderregelungen. Da war jetzt ein Rennen am Wochenende, ist jetzt auch durch. Und dann gibt's noch die russische Liga. Und da gab's ein Rennen auch in St. Petersburg. Also haben wir vier Ligen und haben jetzt gesagt, als finales Event quasi wollen wir die Besten zusammenwürfeln. Und das Finalevent soll in Moskau stattfinden, am 4. April. 3. 4. April. Jetzt ist einfach noch die Frage, kommen wir da alle rein? Das ist aktuell, kannst du das ja noch nicht so sagen. Deswegen, wir arbeiten dran, dass wir, also auch mit den Behörden zusammen, der russische Verband ist da sehr aktiv, dass wir da ja spezielle Regelungen für gewisse Sportler eben treffen können, so dass wir zumindest eine Auswahl an Athleten weltweit hinschicken können auf die große Strecke, weil sie haben in Moskau, da hat der Verband eine Riesenstrecke hingebaut, auf dem alten Militärgelände, ist ein Riesending, ist eine Hammerstrecke, ja. Und letztes Jahr wurde es abgesagt und dieses Jahr ist jetzt auch nochmal Covid, das ist mega schade. Also, das Ding steht da und das ist wirklich bereit zum Fahren, gell. Ja. Nicht ganz einfach, aber wir kriegen das hin. Wir überbrücken dieses Jahr so ein bisschen und hoffen dann nächstes Jahr wieder deutlich mehr Rennen machen zu können. Ja.
Ja, nächstes Jahr in der Olympiasaison, wo ihr dann mal Olympia zeigen könnt, warum ihr gerne zu Olympia wollt.
Was, absolut, da werden wir sicher auch in Asien dann wieder. Ja, absolut. Genau.
Also grundsätzlich kann ich nur sagen, bei der Recherche und auch schon vorher, weil ich kannte den Sport schon in Grundzügen vorher, da ich da ja mal in St. Paul drüber gestolpert bin. Ja. Es ist ein klasse Sport. Es ist großartig anzugucken. Es ist spektakulär. Es ist in anderer Weise spannend als, ja, Short Track oder Eisschnelllauf. Und es ist mit Sicherheit eine große, ja, Addition, großer Zuwachs in den Wintersportarten, wenn ihr euch mit Ice Cross Downhill mehr beschäftigen wollt. Danke dir, Michael. Hast du noch irgendwas, was du unseren Hörern sagen möchtest zum Ice Cross Downhill?
Ja, danke dir erstmal. Ist natürlich für uns eine tolle Werbung. Ich hoffe, wir haben unseren Sport heute so ein bisschen, ja, auch Werbung dafür gemacht.
Ich denke.
Gerne. Also wer Interesse hat, mitzufahren oder sich auch zu beteiligen mit vielleicht einer Meterbande oder so irgendwo, kommt auf mich zu. Wir sind offen und haben, wie gesagt, die Kapazitäten für jeden, der Lust hat, und freuen uns für jeden, der da mitmachen möchte. In welcher Weise auch immer.
Also Eishockeyspieler, anstatt dann doch noch irgendwie Verbandsliga oder Regionalliga zu spielen, fahrt Ice Cross Downhill. Ist ungefähr genauso langweilig und spektakulär, wie da unten mitzudaddeln. Da könnt ihr aber noch was erreichen.
Ne? Absolut.
deswegen guckt's euch an und wir hören uns auf jeden Fall nochmal irgendwann zum Thema Ice Cross Downhill. Danke dir und bis dann.
Dankeschön. Ciao.
So.
Der Big End Sports Podcast. Wissenswertes aus der Welt des Sports. Mit Patrick Hoch und Laura Luft. Auf meinsportpodcast.de.